dass ich Sie hinweisen kann auf diese Firmenpräsentation von Hubert Burda Media. Hinweisen vor allen Dingen auch deshalb, weil das interessant sein könnte für alle Berufseinsteiger, Praktikasucher, Volontariat Interessierte, denn wie Sie von der Reihenfolge nach sehen können, bevorzugt diese Firma Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Sozialwissenschaften und dann kommen die anderen hinterher. Das ist eine sehr zurückhaltende Firmenreklame, wie Sie sehen. Aber man muss dazu ja vielleicht auch noch bei dem Namen Burda und bei diesem Unternehmen dazu sagen, dass Friedel Burda der Stadt Baden-Baden, wie Sie vielleicht gelesen haben, ein herrliches Museum komplett geschenkt hat, sozusagen ein wahres Sponsoring, auch wenn Sie das vergleichen mit der Flick Collection, die ja auch als Sponsoring läuft. Bei der Flick Collection ist es so, dass das Museum eine zeitlich begrenzte Gabe bekommt, Ausstellung dieser Sachen, dann kann Flick wieder machen, was er will mit den Sachen und außerdem muss das Museum die ganze Zeit die laufenden Kosten übernehmen, damit diese Privatsammlung gezeigt werden kann. Friedel Burda in Baden-Baden hat das anders gemacht. Er hat sozusagen aus eigenen Mitteln ein Museum gebaut, aus eigenen Mitteln die Sammlung dort reingestellt und er finanziert alle laufenden Kosten aus eigenen Mitteln. Übrigens ist es sehr schön, fahren Sie mal nach Baden-Baden. Und wenn Sie was für die Schönheit nehmen, wenn Sie für die Erwerbsarbeit sich interessieren, dann gehen Sie Donnerstag, 9.12. 10.10 und gucken sich mal diese Firmenpräsentation an. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt schon ein Stück vorangekommen. Die Kritik der Religion ist die Grundlage aller Kritik. Das wird Marx später sagen. Und wir sind dabei zu beobachten, wie Marx Denken sich im Kreise dieser junghegelianischen intellektuellen Gruppe, wie es sich da konturiert. Marx ist zuerst 50% Feuerbachianer. Sie wissen jetzt, worum es da geht, nicht? In der Religion projiziert der Mensch etwas von sich auf ein göttliches Wesen. Im Christentum ist das die Liebe. Also der liebe Gott, an den die Christen glauben, ist eine Projektion menschlicher Liebe auf ein göttliches Wesen, so Feuerbach. Er stellt sozusagen die Theologie in Anthropologie um. Die menschliche Liebe, das ist ein anthropologisches Vermögen, basiert auf dem Unterschied von Mann und Frau. Das nimmt Marx zur Grundlage seines Gesellschaftsbegriffs. Seines Begriffs zunächst redet er vom Gemeinwesen und dann terminologisch fester von Gesellschaft. Aus dem Verhältnis von Mann und Frau kann man, so Marx, die ganze Bildungsstufe des Menschen beurteilen. Man kann sehen, inwieweit der Mensch in seinem individuellsten Dasein zugleich, sagt Marx, zugleich Gemeinwesen ist. Menschsein heißt zugleich gesellschaftliches Wesen sein. Die Lebensverhältnisse sind Liebesverhältnisse, das hatte ich Ihnen erklärt. Das ist der feuerbachianische Marx, wie man ihn kurz nennen könnte. Um an die anderen 50% heranzukommen, muss man wissen, dass Hegel und die Hegelianer sich für die politische Ökonomie interessieren. Hier haben Sie zum Beispiel das Titelblatt der berühmten Übersetzung von Adam Smith, die Max Stirner gemacht hat, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Ich habe Sie auch darauf hingewiesen, dass in der Literatur Marx Beschäftigung mit Fragen der Wirtschaft oft missverstanden wurde und kann es nur noch mal wiederholen, Marx ist kein politischer Ökonom, sondern er ist ein Kritiker der politischen Ökonomie. Was kritisiert er an der politischen Ökonomie? Das Zitat hatte ich Ihnen schon vorgelesen. Er schreibt, ich wiederhole es nochmal, die Arbeit kommt in der politischen Ökonomie nur unter der Gestalt der Erwerbstätigkeit vor. Also die politische Ökonomie muss kritisiert werden, weil sie eine falsche Auffassung von Arbeit hat. Was ist falsch daran? Um diese Frage zu beantworten, muss man nun den Kreis der politischen Ökonomie verlassen oder, wie Marx sagt, sich über das Niveau der Nationalökonomie erheben. Denn Marx geht ökonomische Fragen im Medium philosophischer Kritik an. Und ein Punkt der Kritik, der ist ja in der Passage, die ich letztes Mal Ihnen gestern vorgelesen habe, schon genannt. Ich erinnere nochmal an die Formulierung, Zitat, das Tier produziert einseitig, während der Mensch universell produziert. Das Tier produziert nur unter der Herrschaft des unmittelbaren physischen Bedürfnisses, während der Mensch frei vom physischen Bedürfnis produziert und erst wahrhaft produziert in der Freiheit von demselben. Das Tier produziert nur sich selbst, während der Mensch die ganze Natur reproduziert. Sein Produkt gehört unmittelbar zum physischen Leib beim Tier, während der Mensch, sagt Marx, eben frei seinem Produkt gegenüber tritt, etc. Diese Auffassung von Produktion, von Arbeit, sprengt den Kreis der politischen Ökonomie, in der eben Arbeit nur als Erwerbsarbeit vorkommt. Das ergibt ein Raster, was ich hier auf einem Feld versucht habe aufzuteilen. In diesem Raster von Kritik der politischen Ökonomie, dem Verhältnis von Freiheit und Erwerbstätigkeit, in diesem Feld bewegen wir uns jetzt um den Begriff der Arbeit. Woher kommen Marx' Thesen von dem Menschen, der frei seinem Produkt gegenübertritt? Und damit komme ich eben zu den anderen 50%. Neben der Feuerbach-Rezeption tritt bei Marx die Auseinandersetzung, die Beschäftigung mit der Religionskritik Bruno Bauers. Also aus der Marxischen Feuerbach-Rezeption stammen diese Kategorien Gattung, Gesellschaft, die anthropologische, die kulturelle Perspektive, auch die Gender-Perspektive kommt daher. Aus der Marxischen Rezeption der Religionskritik Bruno Bauers stammen die Kategorien, mit denen das Verhältnis von Produktion und Kritik gedacht wird, von Freiheit und Erwerbstätigkeit. Also die Kategorien, die er zur Kritik der politischen Ökonomie verwendet. Und wie der Startpunkt des Marxischen Begriffs der Gesellschaft in der Kritik der Religion, so wie sie Feuerbach angelegt hatte, liegt, so liegt der Startpunkt des Marxischen Verhältnisses von Produktion und Kritik in der Religionskritik Bruno Bauers. Also es hilft nichts, meine Damen und Herren, wir müssen nochmal zurück zur Religion, und ich muss Sie auch darauf aufmerksam machen, dass erst am Ende des 19. Jahrhunderts jemand schreibt, Gott ist tot, wir haben ihn ermordet. Also bis Nietzsche ist das noch ein langer Weg, der wird nämlich gerade erst 1844, wo wir uns aufhalten, geboren. Das ist gerade noch ein Baby. Und ich will aber auch am Rande vermerken schon, dass der alte Bruno Bauer Nietzsche sehr gut gekannt hat und ihm etliche Geheimnisse des 19. Jahrhunderts verraten hat. Bei Feuerbach, Sie erinnern sich, geht es um den Inhalt der Religion, die Substanz des Christentums, und das ist eben die Liebe, die Gattung, die Marx als Gesellschaft liest. Bruno Bauer fängt nun ganz anders mit seiner Religionskritik an, nämlich er fängt an bei der Bibel, bei den Texten. Die Bibel ist ein Text. Und Texte haben Autoren. Also Autoren produzieren Texte. Und Bruno Bauer legt nun 1840, 1842, oben haben Sie nochmal seine Lebensdaten, legt er nun ein umfangreiches Werk vor, und das heißt Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und des Johannes. Das heißt, das sind die Kritik der Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das Resultat, um diese mehreren Bände nun kurz zu machen, das Resultat dieser Evangelistenkritik, muss man eigentlich sagen, der Autorenkritik, die er schreibt, lautet, die Evangelientexte, also das, was Sie als Neues Testament vielleicht kennen, sie sind im Kern nur der jeweilige freie Ausdruck des Verfassers. Also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Hinter den Evangelien stehen deutlich unterscheidbare Einzelpersonen als Autoren. Und diese Evangelisten seien aber nun nicht einfach nur Chronisten, die etwas aufgeschrieben haben, was man ihnen erzählt hat, sondern die Evangelisten seien gleichsam Theoretiker, die das Christentum schöpferisch erfunden hätten. Die Urchristen, so sein Argument, die urchristlichen Gemeinden hätten selber nur ganz vage Vorstellungen von Leben, Tod, Auferstehung Christi gehabt, die sie von Mund zu Mund weiter erzählt haben, die zum Teil als schöne Geschichten, kollektive Mythen existiert haben. Und es sei nun gerade die theoretische Leistung des einzelnen Evangelisten gewesen, für die Gemeinden einen kohärenten Text zu fabrizieren, ein System von Aussagen, das ihren Intentionen und zugleich der gesamten Situation der Zeit entsprach. Sie merken, das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Phänomen des Christentums, der Religion, als bei Feuerbach. Die christliche Religion ist eine Schöpfung, ein Produkt von Autoren, und dies nimmt er nun gleich hegelianisch. Autoren, das sind Agenten des menschlichen Geistes. Das heißt, die christliche Religion ist eine Schöpfung der menschlichen Intelligenz, des menschlichen Geistes, eine Schöpfung des menschlichen Selbstbewusstseins, wie er deutlich sagt, in den Produkten von Autoren, seien sie nun Evangelisten oder seien sie Philosophen, seien sie Dichter oder seien sie sonst irgendwas, in solchen Produkten kommt das menschliche Selbstbewusstsein zur Erscheinung. Soweit der grobe Gedankengang. Also ging es bei Feuerbach um die Substanz der Religion, um den Inhalt der Religion, die Liebe. So geht es bei Bruno Bauer um das Selbstbewusstsein der Religionsproduzenten, die sozusagen ein Moment des menschlichen Selbstbewusstseins sind. Oder um es in zwei Begriffen zu sagen, bei Feuerbach geht es um die Projektion, bei Bruno Bauer geht es um die Produktion. Projektion und Produktion. Das menschliche Selbstbewusstsein, das nimmt er sozusagen aus seiner Hegel-Lektüre, ist produktiv, kreativ und es folgt, Entschuldigung, das kann ich gleich ganz machen, und es folgt einer bestimmten Logik, Produktionslogik des menschlichen Selbstbewusstseins. Vielleicht kann man den Gedankengang so zusammenfassen: Der einzige Motor der gesamten Geschichte ist für Bruno Bauer das menschliche Selbstbewusstsein, und das hat die Tendenz, jedes außermenschliche Bewusstsein und jedes außermenschliche Verhältnis zu zerstören und aufzuheben. Vom Standpunkt dieses menschlichen Selbstbewusstseins gibt es keine feste bestehende Wirklichkeit. Was wir Substanz oder Wirklichkeit nennen, ist nur ein Moment, eine Durchgangsstufe in der Entwicklung des Selbstbewusstseins. Und Bauer bestimmt nun das Selbstbewusstsein nicht einfach nur als eine Kontemplation im Sinne des Nachdenkens über irgendetwas, als ein ruhiges Wissen, sondern das menschliche Selbstbewusstsein nimmt er aktiv als Tätigkeit, als Produktion, als eine unendlich freie, schöpferische Tätigkeit. Wir sehen, der Ausgangspunkt ist, Autoren schreiben Texte. Das generalisiert er in die Formel, das Selbstbewusstsein produziert eine Wirklichkeit, Gegenstände. Das Selbstbewusstsein ist unendlich, die Gegenstände sind endlich. Schöpfer und Geschöpf treten auseinander, und das wird mit den philosophischen Kategorien Subjekt und Substanz unterlegt. Nur durch die Aktion, die Produktion, bringt das Selbstbewusstsein die in ihm liegenden Wesenskräfte zur Erscheinung. Das heißt, das menschliche Selbstbewusstsein hat die Tendenz, sich selbst zu verwirklichen. Und was wir Wirklichkeit nennen, ist nur das Resultat einer Verwirklichung des menschlichen Selbstbewusstseins. Und diese Produktionslogik des Selbstbewusstseins hat nun eine eigentümliche Struktur, die man vielleicht so beschreiben kann. Das Selbstbewusstsein ist, wie gesagt, eben unendlich freie, schöpferische Produktion. Als solche muss sie sich realisieren. Es führt also notwendig zur Herstellung einer Welt von Gegenständen, das heißt von endlichen Realitäten, endlichen Substanzen, die, und jetzt kommt die Pointe, in ihrer Endlichkeit, in ihrer Festigkeit, in ihrer Beständigkeit eben etwas ganz anderes sind als das Selbstbewusstsein. Zwischen dem unendlichen Schöpfer und dem endlichen Geschöpf entsteht so ein Widerspruch, ein Gegensatz. Erinnern sich, bei Feuerbach war auch ein Gegensatz da, Kopf und Herz. Hier ist der Gegensatz anders gefasst. In der Produktion entäußert und verdinglicht sich das Selbstbewusstsein. Und das können wir nun weiter entwickeln. Also, vielleicht soweit erstmal nochmal jetzt diesen Gegensatz in der Dynamik gezeigt. Also, in der Produktion entäußert, entfremdet, verdinglicht sich das Selbstbewusstsein, das wäre diese Linie. Resultat dieses Prozesses ist einmal die Existenz eben einer Welt von Gegenständlichkeiten, wie ich gesagt habe, in denen das produzierende Selbstbewusstsein gleichsam ja, verschwunden ist oder entschlafen ist, zu einem Selbstbewusstsein geworden ist, das sich an die objektive Welt verloren hat, in ihr verloren hat. Und das nun endliches Bewusstsein geworden ist und auf diesem Niveau eines Objektbewusstseins verharrt. Der Prozess der Entfremdung, Entäußerung, muss man sagen, Entfremdung, Verdinglichung, das ist diese Reihe, schafft so eben ein schlafendes Selbstbewusstsein. Und in dieser Situation der Entfremdung verkehrt sich das Selbstbewusstsein. Es wird etwas anderes. Es vergisst nämlich das, was es einmal war. Es vergisst seine Fähigkeit zu unendlich freier schöpferischer Produktion. Man kann vielleicht sagen, es ist der Objektivität verfallen und befindet sich in diesem Dämmernzustand des Schlafes oder manchmal auch des Zustands des Traumes. Und aus der Logik dieser Denkfigur ergibt sich nun auch der weitere Prozess, nämlich das Selbstbewusstsein, das sich sozusagen in den Traum der Realität geflüchtet hat und dort verdinglicht wurde, so Bauer, kann nun aus diesem Schlaf, aus diesem Traum unveränderlicher Objektivitäten wieder aufwachen, das Erwachen. Das heißt, dieses Erwachen heißt, es kann die Dimension der freien, unendlichen, reinen, selbstbewussten Aktion wieder zurückgewinnen, sich wieder erobern. Und wenn nun das Selbstbewusstsein aus dem Schlaf der Substanz, wie er an einer Stelle sagt, aus dem Schlaf der Substanz, aus den Realitäten, heute würden wir vielleicht sagen, aus dem Schlaf der Sachzwänge, aufwacht, dann tritt es in einer bestimmten Form auf, nämlich es tritt als ein kritisches Selbstbewusstsein auf oder kurz als Kritik. Und was ist Kritik? Die Kritik, sie richtet sich, was sich aus dem Gesagten ergibt, sie richtet sich gegen das Bestehende, gegen das Positive. Warum? Weil es schon deshalb nichts taugt, weil es besteht. Das ist die Logik der Sache. Kritik ist sozusagen ein erwachendes Selbstbewusstsein. Wir haben was gemacht, da ist was entstanden, dann schlafen wir da drin rum, dann wachen wir auf und ärgern uns über die Sache, die da zustande gekommen ist. Kritik des Bestehenden. Also Kritik ist das menschliche Selbstbewusstsein, das aus dem Schlaf der selbstreproduzierten Realität erwacht. Deshalb ist eben Kritik, Kritik des Bestehenden, radikaler Antipositivismus, kann man sagen, Negation des Bestehenden. Die Kritik ist, wie das Bauer im Anschluss an Hegel formuliert und wie Hegel das im Anschluss an Shakespeare formuliert, die Kritik ist der Maulwurf. Gut gewühlt, alter Maulwurf. Old Mole, sagt Shakespeare. Der Maulwurf der Geschichte, der immer wieder die überlebten gesellschaftlichen Formen und Bewusstseinsverhältnisse untergräbt. Maulwurf. Aus dem Grund ist die Kritik auch subversiv. Die Kritik betreibt eben eine Wühlarbeit im Untergrund. In diesem revolutionären Prozess der Kritik kommt das allgemeine Selbstbewusstsein schließlich zu sich selbst. Und Bruno Bauer begreift die Geschichte als einen Prozess sukzessiver, revolutionärer Selbstaufklärung der Menschen. Und dieser Prozess ist entsprechend der Struktur des Selbstbewusstseins unendlich. Er kann auch nicht irgendwie den Abschluss finden im Aufstellen eines philosophischen Systems, wie bei Hegel, dem man sich dann in kontemplativer Ruhe zuwenden kann, sondern die Kritik kann sich gleichsam immer wieder nur überbieten, widerlegen, auf eine neue Stufe gelangen. Modern gesprochen kann man sagen, was Bruno Bauer hier in den 40er Jahren andenkt, das ist das Konzept einer permanenten Revolution, eines ewigen Avantgardismus. Und im Geiste Bauers muss man immer nur sagen, beobachten Sie den Boden, auf dem Sie stehen. Treten Sie mal drauf. Vielleicht ist er schon hohl, weil da ein Maulwurf tätig ist. Wenn die objektiven Umstände produzierte Umstände sind, und zwar vom menschlichen Selbstbewusstsein produzierte Umstände, dann, so Bruno Bauer, hat der Schöpfer ein unauslöschbares Recht, sein Produkt wieder zu kritisieren und zu destruieren oder zu dekonstruieren, wie immer Sie das wollen. Der Einwand, die Realität sei dagegen, zählt da natürlich nicht viel, denn Bruno Bauer wird immer wieder antworten, ich zitiere ihn das: Wenn die bestehenden Verhältnisse der Idee vollständig widersprechen, wo kann die Idee dann anders existieren als in dem reinen Selbstbewusstsein, welches aus der Verderbnis sich gerettet hat und die wahren Formen seiner Existenz als Ideale zunächst in sich trägt? Fragezeichen. Hat das Selbstbewusstsein eben als solches nicht das Recht zu verlangen, dass es seine inneren Bestimmungen in den Gesetzen und Einrichtungen des Bestehens wiederfindet? Fragezeichen. Zitat Ende. Also will man diese bauersche Denkweise stichwortartig charakterisieren, so gibt sich diese Reihe, die ich Ihnen hier ja auch aufgeführt habe, schöpferisches Selbstbewusstsein, produzierte Substanz, Entfremdung, Verdinglichung, Erwachen, kritisches Selbstbewusstsein. Diese Reihe bildet gleichsam die allgemeine Struktur der geschichtlichen Bewegung. Sie merken, im Unterschied zu Feuerbachs anthropologischer Grundlegung spielt die Geschichte jetzt bei Bruno Bauer eine hervorragende Rolle. Und das Christentum hat in Bruno Bauers Entfremdungsgeschichte des menschlichen Selbstbewusstseins auch eine ganz bestimmte historische Stelle, die er charakterisiert. Er begreift nämlich das Christentum als eine erste große Revolution, und zwar eine Revolution gegen die Naturreligion. Das Christentum sprengt die Bindungen der Naturidolatrie, in denen das menschliche Selbstbewusstsein zuvor historisch gefesselt war. Das Christentum setzt das Ich und das Allgemeine, das heißt die Würde des Subjekts und die Gleichheit der Menschen. Aber, so Bruno Bauer, diese Revolution, die das Christentum bewirkt, verdinglicht sich zugleich wieder, indem die Resultate und die Produkte, das heißt das Ich und das Allgemeine, nun als etwas Religiöses vorgestellt werden. Die Würde des Subjekts verdinglicht sich sofort zur entfremdeten Gestalt des historischen Christus, der eigentlich sozusagen eine verdinglichte Figur wird. Und das Allgemeine, was das Christentum bringt, das entfremdet sich zur Vorstellung eines jenseitigen Himmels. Also, der Glaube an Christus und der Glaube an die Auferstehung im Himmel, das sind Verdinglichungsebenen eigentlich einer Revolution, die die Würde des Menschen und die Universalität gebracht hat. Das Individuum wird im Christentum nicht nur aus seinen natürlichen Lebensformen gerissen in dieser Revolution, es wird zugleich auch, wie Bruno Bauer sagt, seiner neuen subjektiven Lebensziele beraubt, indem diese erst in dem verdoppelten zukünftigen Jenseits sich erfüllen sollen. Also er schreibt, ich zitiere das, in der Religion wird der Mensch um sich selbst gebracht und sein Wesen, das ihm geraubt und in den Himmel versetzt ist, zum Unwesen, zum Unmenschlichen, zur Inhumanität selbst gemacht. Und sehr eindringlich schildert und formuliert Bruno Bauer diese revolutionären Seiten des Christentums, die dann umkippen in eine neue Verdinglichungsebene, wenn er schreibt, ich jetzt über die Revolution des Christentums zur Überwindung der Naturreligionen, nachdem diese Wut der Zerstörung sich gegen alles, was es im Himmel und auf Erden gibt, vergangen und alles, das Edelste und Beste mit Füßen getreten hat, spricht sie im Opiumrausch ihrer Zerstörungssucht von einem zukünftigen Zustande, wo alles neu geworden oder wo vielmehr ein ganz neues, jetzt Undenkbares, eine Natur, die nicht Natur, eine Menschheit, die nicht Menschheit geschaffen wird, das heißt, wo das Nichts herrscht. An anderer Stelle heißt es, das Christentum ist der Vampir, der Menschheit Saft und Kraft, Blut und Leben bis auf den letzten Blutstropfen aussaugt. Zitat Ende. Und wenn Sie schon mal in Jacques Derridas Marx Gespenster reingesehen haben, dann wissen Sie viel mehr Bescheid, was es mit den Vampiren und dem Aussaugen und Ausbeuten auf sich hat. Die Herrschaft des Christentums, die verdinglichte, muss man sagen, Herrschaft des Christentums ist für Bruno Bauer identisch mit der totalen Entfremdung des Menschen. Das heißt, ich zitiere, das Christentum ist diejenige Religion, die der Menschheit das meiste, nämlich alles verheißen, aber auch das meiste, nämlich wiederum alles versagt hat. Es ist demnach die Geburtsstätte der höchsten Freiheit, wie sie die Macht der größten Knechtschaft war. Zitat Ende. Ja, Kommilitonen und Kommilitonen, wer sich vielleicht auch mal mit den Biografien islamistischer Terroristen befasst hat, der stößt, denke ich, auf eine gewisse Variante dieses Themas. Wir sehen da ja nicht nur Leute irgendwie aus der Not der Elendsviertel, sondern eine ganze Reihe besser verdienender Leute, die, wenn Sie die Biografien verfolgen, sich für den Westen begeistert haben, für seine Ideale. Leute, die den Versprechungen einer alles überbietenden Emanzipation, Modernisierung als ein Paradies für alle wirklich geglaubt haben. Und dann haben sie es erfahren, ja, wie könnte man jetzt in Anlehnung an Bruno Bauer sagen, dass der Westen ist diejenige Religion, die der Menschheit das meiste, nämlich alles verheißen und wiederum das meiste, nämlich alles versagt hat. Das heißt, aus dieser Enttäuschung entsteht dann, denke ich mal, natürlich ein viel, viel größerer Hass als all der Hass, der je aus Armut entstehen kann. Also das Christentum ist die Geburtsstätte der höchsten Freiheit, wie es die Macht der größten Knechtschaft war. Ja, da lässt sich noch viel weiter sagen zu Bruno Bauer. Ich will jetzt hier erstmal abbrechen. Was macht Marx damit? Was macht Marx damit? Ich kehre zu den ökonomisch-philosophischen Manuskripten zurück und gehe jetzt auf eine zentrale Passage darin, in der Sie nun gleich hören, wie Marx diese Kategorien kritisch auf das Material anwendet, was er aus der Lektüre der politischen Ökonomie weiß. Also Kritik à la Bauer an der politischen Ökonomie. Ich zitiere Marx. Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine von dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber. Das Produkt der Arbeit ist die Arbeit, die sich in einem Gegenstand fixiert, sachlich gemacht hat. Es ist die Vergegenständlichung der Arbeit. Die Verwirklichung der Arbeit ist ihre Vergegenständlichung. Und weiter heißt es dann, je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet, umso mächtiger wird die fremde, gegenständliche Welt, die er sich gegenüber schafft, umso ärmer wird er selbst seine innere Welt, umso weniger gehört sie ihm zu eigen. Es ist ebenso in der Religion. Je mehr der Mensch in Gott setzt, desto weniger behält er in sich selbst. Der Arbeiter legt sein Leben in den Gegenstand, aber nun gehört es ihm nicht mehr ihm, sondern dem Gegenstand. Je größer also diese Tätigkeit, umso gegenstandsloser ist der Arbeiter. Was das Produkt seiner Arbeit ist, ist er nicht. Je größer also dieses Produkt, je weniger ist er selbst. Die Entäußerung des Arbeiters in seinem Produkt hat die Bedeutung nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äußeren Existenz wird, sondern dass sie außer ihm unabhängig, fremd von ihm existiert und eine selbstständige Macht ihm gegenüber wird, dass das Leben, was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich fremd gegenübertritt. Zitat Ende. Ich will die Passage im Einzelnen kurz durchgehen, die Sachen. Also der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber. Bei Bruno Bauer würde der Satz lauten, die Substanz, die das menschliche Selbstbewusstsein schafft, ist eine Macht, die dem Selbstbewusstsein entfremdet ist. Also das schöpferische Selbstbewusstsein bei Bruno Bauer übersetzt er nun als Arbeit. Als Arbeit. Marxische Übersetzungsleistung. Das ist die Begriff der Gattung in den Begriff der Gesellschaft. Selbstbewusstsein übersetzt er als Arbeit. Und das ist eben nicht die Arbeit, die in der politischen Ökonomie vorkommt. Wenn die politische Ökonomie Arbeit nur als Erwerbstätigkeit, Geldverdienen begreift, so kritisiert dies Marx, indem er eben einen reichen philosophischen Arbeitsbegriff zugrunde gelegt. Daher wird eben Arbeit eine Emanzipationstheorie. Daher koppelt sich im marxischen Denken der Gedanke der Arbeit und der Gedanke der Emanzipation etwas, was viele Völker dieser Erde überhaupt nicht verstehen, wieso man so eine üble Sache wie die Last zu arbeiten nun unbedingt mit der Emanzipation verknüpfen soll. Aber Marx tut das. Arbeit ist eine Emanzipationskategorie, in der die Dimensionen des schöpferischen, heute würden wir sagen kreativen Selbstbewusstseins, eben eine zentrale Rolle spielt. Der Mensch produziert universell, er produziert frei. Ich habe Ihnen das letztes Mal vorgelesen. Nun stellt sich aber der gegenwärtige Zustand anders dar. Nehme diese Formulierung aus dem Zitat heraus. Je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet, umso mächtiger wird die fremde, gegenständliche Welt, die er sich gegenüber schafft, umso ärmer wird er selbst seine innere Welt, umso weniger gehört sie ihm zu eigen. Das ist eben der Zustand der Entfremdung und Marx setzt hinzu, es ist ebenso in der Religion. Bruno Bauer hatte geschrieben, Sie erinnern sich, in der Religion wird der Mensch um sich selbst gebracht und sein Wesen, das ihn geraubt und in den Himmel versetzt ist, zum Unwesen, zum Unmenschlichen, zur Inhumanität gemacht. Und es kostet nun wenig Mühe, das könnte man eigentlich schon mal als eine Klausuraufgabe andenken, diesen Satz von Bruno Bauer in einen Satz von Marx zu übersetzen. Ich will das mal versuchen, damit Sie wissen, wie diese junghegelianische Brutstätte von Ideen, Rezeptionen, Übersetzungsleistungen eigentlich funktioniert. Wir müssen, wenn wir das in Marx übersetzen wollten, müssten wir zunächst in der Religion übersetzen. Nun wissen wir ja mit Feuerbach, dass das Wesen des Christentums als Menschengattung entziffert werden kann, als Verhältnis von Mann und Frau, als Liebesband, als gesellschaftliches Band. Und wir können, nach dem, was ich entwickelt habe, können wir jetzt einfach übersetzen, in der Religion übersetzen wir in den gesellschaftlichen Beziehungen. Der Satz von Bauer geht weiter, wird der Mensch um sich selbst gebracht? Nun wissen wir schon, dass der Mensch als Gattungswesen sein Wesen in der Arbeit, in der Produktivität bewährt. Also übersetzen wir den Menschen in den Arbeiter, den Produzenten. Und die ersten beiden Zeilen würden eben lauten, in den gesellschaftlichen Beziehungen wird der Arbeiter um sich selbst gebracht. Und Der Satz geht jetzt weiter hier. Sein Wesen, das ihm geraubt und in den Himmel versetzt, zum Unwesen, zur Unmenschlichkeit gemacht wird. Wenn wir das übersetzen wollen, müssten wir ein bisschen langsamer gehen. Was ist sein Wesen, das ihm geraubt wird? Wenn wir an die Übersetzung Arbeiter denken, könnten wir sein Wesen mit seinem Produktionsvermögen, seine schöpferische Kraft, sein Arbeitsvermögen könnten wir übersetzen. Und das Rauben könnten wir sozusagen mit Bruno Bauers Vampirmetapher, das Christentum als Vampir ja auch gut übersetzen, würden wir sagen, das mit Aussaugen oder Ausbeuten übersetzen. Dann käme da bei diesen Zeilen heraus, nicht? Und nicht sein Wesen, sondern sein Arbeitsvermögen, das ausgebeutet und ja, in den Himmel versetzt ist. In dem Himmel müssen wir vielleicht auch noch übersetzen. Was ist der Himmel? Das Jenseits, das ewige Leben. Nun, wenn Sie sich einen frommen Menschen denken, diese Welt ist ihm ein Jammertal, das Jenseits der Erfüllung. All seine Aktivitäten richten sich auf dieses Jenseits. Es ist für ihn etwas ja, Absolutes, vor dem alles Irdische versinkt. Man könnte Himmel vielleicht erstmal versuchsweise mit absoluter Wert übersetzen. Ein absoluter Wert, ein Wert, der deshalb absolut ist, weil er sich selbst wert ist. Ein sich selbst verwertender Wert, ein Wert um seiner selbst willen, wie immer. Also, wenn wir das so machen, die letzten Zahlen übersetzen wir nicht. Dann legen wir den Marx-Text daneben. So, da haben wir ihn. Also, in den gesellschaftlichen Beziehungen wird der Arbeiter um sich selbst gebracht und sein Arbeitsvermögen, das ausgebeutet und in den sich selbst verwertenden Wert versetzt ist, zum Unwesen, zum Unmenschen, zur Inhumanität gemacht. Das ist ein veritabler Marx-Satz. Den könnten wir durchaus in den Frühschriften so finden. Und ein genauer Textvergleich würde das überall bestätigen. Wenn man Marx, Feuerbach und Bruno Bauers Schriften nebeneinander liegt, Marx, der Junkegelianer, rezipiert die Ergebnisse anderer, assimiliert sie sich als Resultate für sein eigenes Denken. Und wenn er viel, viel später im Kapital ganz beiläufig von den theologischen Mucken der Ware spricht, so ist dieser ganze religionskritische Hintergrund seiner Gesellschaftstheorie präsent. Man kommt, denke ich, an die Kernpunkte der Marx'schen Theorie auch nicht heran, wenn man sich nicht die Mühe macht, diesen religionskritischen Vorlauf und die religionskritischen Implikationen der Marx'schen Theorie ausführlich zu behandeln, um das stichwortartig zu übersetzen, würde ich sozusagen immer als Maxime sagen, bei Marx gibt es eben keine Kapitaltheorie ohne eine Religionstheorie, keine Arbeitstheorie oder ohne eine Schöpfungstheorie, keine Geldtheorie ohne eine Christologie. Als Hintergrundfolie, vor der dann auch bestimmte Probleme überhaupt erst als solche erscheinen, die sozusagen in der weiteren Ausarbeitung der Marx'schen Denkens auftreten werden. Ja, vielleicht noch ein Wort zum Verhältnis von Marx und Bruno Bauer. Beide verbindet eine enge Freundschaft, eigentlich eine viel intensivere als zu Feuerbach. Die siezen sich noch lange Zeit, Bruno Bauer und Marx sind schon lange per Du. Aber diese Freundschaft zerbricht dramatisch 1843, wir werden darüber noch einiges hören. Aber es geht weiter. Bruno Bauer gehört überhaupt zu den wenig erforschten Theoretikern des 19. Jahrhunderts, obwohl es sich um eine ungemein beeindruckende Gestalt handelt. Ich habe nicht mal ein Foto oder eine Zeichnung gefunden, die ich Ihnen hätte ordentlich kopieren können. Bruno Bauer nimmt teil an der 48er Revolution. Er ist ein Revolutionär der 48er. Die Revolution scheitert, er zieht sich zurück und er wird Einsiedler. Er baut Kartoffeln an, im Märkischen Sand. Und mit einem Leiterwagen fährt er auf den Markt und verkauft sie. Dann geht er wieder zurück auf seinen Hof, seine Scheune ist voller Bücher. Er ist Einsiedler und dieser Einsiedler schreibt auch Bücher, die im 19. Jahrhundert eigentlich nur von sehr, sehr wenigen Menschen verstanden werden. Warum? Bruno Bauer denkt in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts nach über den Aufstieg Russlands und der USA zu den Supermächten der Welt. Das kann sich damals kein Mensch in Europa vorstellen. Auch Marx hat sich das nicht vorstellen können. Und dann später denkt Bruno Bauer nach 1871 über die Stillstellung des Klassenkampfs durch den sozialen Wohlfahrtsstaat nach. Auch das kann sich damals im 19. Jahrhundert kein Mensch vorstellen, auch Marx nicht. Aber ich denke, für uns heute sollte das vielleicht ein Anlass sein, unser Bild von Bruno Bauer doch etwas zu überprüfen. Ja, Zusammenfassung zu den ersten beiden Punkten nochmal. Wir haben ja die ersten Etappen der Konturierung des marxischen Denkens hinter uns gebracht. Marx, der Junkhegelianer, er partizipiert an diesen Debatten, die sich an der Frage der Religion entzünden. Für Hegel hat die Religion keinen anderen Inhalt als die Philosophie. Der identische Inhalt wird nur auf verschiedene Weise ausgesprochen. Einmal symbolisch, das andere Mal rational, denn Hegels Philosophie ist eine Philosophie der Versöhnung. Aber dieses Programm der Versöhnung wird irgendwann unglaubwürdig, weil die Revolution sich wiederholt, weil die Zerrissenheit der Gesellschaft weitergeht. Und das merken eben seine Schüler. Feuerbach einerseits und Bruno Bauer andererseits, sie entwickeln zwei Strategien der Religionskritik. Marx greift diese Resultate auf und treibt sie weiter. Wenn Feuerbach in der Religion die Schätze der Gattung Mensch entdeckt, Kopf und Herz des Menschen, die Liebe, so transformiert das Marx in den Begriff der Gesellschaft. Wenn Feuerbach in der Religion der Liebe Gottes zu Menschen den Menschen jetzt als ein liebendes, sinnliches Wesen mit Bedürfnissen, Trieben, Leidenschaften entgegenstellt, im Übergang von Theologie zu Anthropologie, so transformiert Marx diese naturalistische Perspektive, indem er den bedürftigen Menschen in seinen gesellschaftlichen Bindungen aufsieht. Und wenn auf der anderen Seite Bruno Bauer in den Evangelisten die Produzenten des Christentums, die Theoretiker des Christentums entdeckt, die Schöpfer, und die gesamte religiöse Sphäre als eine vom menschlichen Selbstbewusstsein produzierte begreift, nicht wie bei Feuerbach projizierte, sondern produzierte, so transformiert Marx diesen Gedanken, indem er die geschichtliche Substanz als Werk des arbeitenden Menschen begreift. Und wenn Bruno Bauer speziell die christliche Religion als eine völlige Entleerung und Entfremdung des Menschen angreift, so übersetzt Marx den Entfremdungsgedanken auf die Ebene der Arbeit und des Verhältnisses des Arbeiters zu seinem Produkt. Und wenn Bruno Bauer dem menschlichen Selbstbewusstsein die Kraft zuspricht, die selbsterzeugte Verdinglichung zu durchbrechen, indem eben das Selbstbewusstsein kritisch wird, so greift Marx das Konzept der Kritik auf, um die Kategorien der politischen Ökonomie im Lichte einer Philosophie der Freiheit zu zerstören. Also, von Feuerbach die Kategorien Gattung, Liebesgemeinschaft, Begriff wahrer Gesellschaftlichkeit. Und bei Marx werden diese Kategorien eingehen in das Projekt des Kommunismus. Von Feuerbach stammt auch die Zentralkategorie des sinnlichen, bedürftigen Menschen, diese naturalistische Seite, der seine Not eben in einen Gott projiziert, statt sie, wie Marx dann vorschlagen wird, im vernünftigen Verkehr der Menschen miteinander zu befriedigen. Von Bruno Bauer stammen die Zentralkategorien Produktion, Entfremdung, Kritik, die bei Marx dann zur Emanzipationskategorie der Arbeit als einer Selbstverwirklichung und zur Entfremdungs- und Ausbeutungsdiagnose in der Welt der Arbeit und zur Kritik der politischen Ökonomie werden. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Grundlage, die beiden Religionskritiken. Nächstes Mal wird es weitergehen mit der Frage, wie kommt Marx zum Sozialismus-Kommunismus, denn das ist ja im Moment erst in Andeuten erkennbar. Dann wird es nächstes Mal um Moses Hess gehen. Den haben Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.